Ja, bei so viel Applaus, ich will mein Bestes geben. Alles, was ich habe, ich hoffe, es reicht. Aber ich möchte heute über einen Psalm predigen. Einfach einige Gedanken, die mir wichtig geworden sind, mit euch teilen, in der Hoffnung, der eine oder andere kann das eine oder andere einfach auch für sich selbst annehmen, mitnehmen. So. Psalm 27. Um das soll es gehen. Vielleicht von vorneweg nochmal. Also wir sprechen hier ja über die Bibel, mal so ganz allgemein. So Psalmen, die 150 Psalmen, die gehören ja ein Teil der Bibel. Die meisten werden König David zugeschrieben. Also das heißt fast die Hälfte, nicht die meisten, fast die Hälfte. Je nachdem, Septuaginta sagt noch 10 mehr. Aber ein Großteil König David zugeschrieben, verschiedene Autoren auch sonst noch. Und die Bibel, ich meine, das ist ja unser Ding, oder? Wir haben, ich sage das mal im Plural, wir haben eine besondere Liebe zur Bibel. Wir trauen der Bibel, weil sie uns unser Leben erklärt. Und es ist ja wieder und wieder passiert, dass die Bibel eben, obwohl so alt, nicht toter Buchstabe, nicht antike Literatur, nicht fromme Ideen, nein, das alles nicht, sondern ein lebendiges Wort, das mitten ins Herz trifft. Wieder und wieder passiert bei mir, und ich hoffe, bei dir auch. Mitten ins Herz trifft, den Kopf klar macht und die Hände stark macht. Letzte Woche über ein Zitat von einem Kirchenvater, so 4. 5. Jahrhundert nach Christus, Augustinus hieß der, gestolpert, und der sagt: Wenn du in den Evangelien das glaubst, was du magst, und das ablehnst, was du nicht magst, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Interessant, so das mal so auf sich zu wirken. Okay, wir kommen zum Psalm 27. Ich will es einfach mal vorlesen, ihr könnt es nachlesen. Der Herr ist mein Licht und mein Glück, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens, vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Menschen machen sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner, meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Innern seines Tempels betrachten. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unter dem Dach seines Zeltes. Er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. Hör doch, Herr, mein lautes Rufen. Hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Bist doch mein Beistand. Schick mich nicht weg. Lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Denn Vater und Mutter haben mich verlassen. Doch der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben. Dann haben meine Verleumder das Nachsehen. Überlass mich nicht der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgetreten, um mich wegen einer Gewalttat zu beschuldigen. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht fest darauf vertraut hatte? Ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich noch im Land der Lebenden bin. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse neuen Mut. Soweit mal. Ein wunderschöner Psalm. Und wenn wir so Teile aus der Bibel uns anschauen, dann geht es ja immer ein bisschen darum, ein bisschen so die Umgebung nachzuspüren. Wer schreibt denn das? In welche Situation hinein wird denn das geschrieben? Und erst dann, wenn man das ein bisschen so nachgeforscht hat, dann kann man so wagen, auch einen gewissen Übertrag ins eigene Leben zu ziehen. Wie kann das sein, dass ein Gebet, das, ja, man spricht von fast 3000 Jahre alt ist, muss man sich vorstellen, das waren ganz andere Menschen, andere Kultur, komplett anders, so in unser Leben erklären kann und uns Mut machen kann und den Weg weist, ja sogar Hoffnung in uns neu anzünden kann. Es liegt wohl daran, dass es eben nicht nur ein uraltes Gebet ist, Gottes Geist durchweht diese alten Worte, dieses Geistgeweht, so ein wunderschönes Wort auch im Neuen Testament, und trägt sie direkt in Kopf und Herz und Hände und Füße. Jetzt pass mal auf, was heute geschieht, ob genau das heute geschieht. Es macht was mit uns und dafür will ich beten und dafür wollen wir gemeinsam beten. Gott, unser Vater im Himmel, darum bitten wir auch jetzt, dass es heute wieder geschieht, dass dieses Wort lebendig werde. Es ist mein Gebet, weil ich kann nicht leben. Ich kann nicht Leben spenden. Das ist nicht mein Ding. Ich kann mich vorbereiten, kann mich dahinter setzen und ich kann mein Bestes geben, das habe ich ja versprochen, aber ich kann kein Leben spenden. Aber ich glaube, dass Gott es der ist, der dieses Wort für dich und mich lebendig macht. Das ist das Wunder, das geschieht in seiner Gemeinde, unter seiner Verkündigung. So, und ich lade dich nun zu einigen Punkten ein, so zu diesem Wort. Erster Punkt, der mir, wenn ich das so gelesen habe, für mich einfach so aufging, dieser Trost inmitten von Enttäuschungen. Und dazu habe ich geschrieben, wer es glaubt, schlussendlich hat es auch nicht leichter. Als Beter des 27. Psalm wird uns König David vorgestellt, aber König David eben nicht im Glanz seiner großen Tage. Nein, König David in großer Not, innerer und äußerer Not, und wir wissen aufgrund von seinem Leben, er hat es nicht immer einfach, er war nicht immer nur glorreich, jetzt mal abgesehen von dem, wo er wirklich gefehlt hat. Aber viele trachteten nach seinem Leben. Er war gesalbt, er war eigentlich König. Er war 10 Jahre auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Das sind Feinde, die ihn überfallen und überfallen wollen. Jetzt hier in diesem Psalm spricht er das auch. Und sein Land einnehmen wollen. Das sind Heere, die die Stadt belagern. Lesen wir immer wieder in seinem Leben, wenn wir das Alte Testament lesen. Das sind interne Gegner, das sind die mit falschen Zeugen seine Integrität in Frage stellen. Und eine Übersetzung, die beschreibt das so, dieser Vers 5, es ist böse Zeit, es ist eine böse Zeit. Oder eben hier in der Basisbibel, Tag des Unheils. Aber es ist eine böse Zeit, von der er hier spricht. Dazu kommt auch noch die innere Not. Er sieht sich irgendwie von Vater und Mutter verlassen. Wir wissen jetzt nicht wie. Verstoßen, verurteilen, es kommt alles zusammen, wie es manchmal auch im Leben ist. Und vielleicht das auch schon mal so als erster Übergang so zu uns. Eins kommt zum anderen. Oder wie jemand mal sagte, ich glaube, das war aber ein Fußballtrainer, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Nur, dass es hier ein Beter sagt, ein Gläubiger aus dem Alten Testament, und er betet, es ist böse Zeit, Tag des Unheils. Wie hätten wir so einen Psalm geschrieben? Heute, hier und jetzt. Sonst die Familien aus den Kriegen zu Herzen gehen, in der Ukraine, auseinandergerissen, die einen an der Front, die anderen auf der Flucht. Dass uns persönliche Not den Atem raubt, Krankheit, Konflikt, Einsamkeit, oder dass es einfach Krise ist. Krise nicht mehr als Ausnahme, Krise schon fast als das neue Normal. Enttäuscht vom Gang der Dinge. Klar, es hat schon immer Krisen gegeben, aber gefühlt, jedenfalls hatten wir es doch noch immer irgendwo im Griff. Wir konnten das kontrollieren, oder? Und jetzt merken wir, es ist alles nicht mehr ganz so stabil, wie wir dachten. Und wir kontrollieren unser Leben eben nicht wirklich in allen Bereichen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Fragt der Psalmbeter. Also ich könnte sagen, da fällt mir schon manches ein, da kommt mir schon einiges in den Sinn, was zum Fürchten wäre. Vielleicht auch eine Täuschung im Glauben. Wo ist denn Gott in alledem, bitteschön? Oder vielleicht auch, wieso greift er denn eigentlich nicht ein oder nie ein oder wenn zu spät oder bei anderen, jedenfalls nicht bei mir? So wie David schreibt, das sind Übeltäter, Widersacher, Feinde, da ist Mord und Totschlag, erbarmungslose Kritik, Verurteilen, da ist Unfrieden und Streit bis in die eigene Familie hinein. Gott sei Dank kennen wir das alles nicht, oder? Ich glaube, wir kennen das, vielleicht nicht so gehäuft, aber immer mal wieder. Auch wir als an Gott Gläubige leben, doch in dieser wirklichen Welt und eben nicht in der heilen Welt. Unser Glaube garantiert nicht, dass alles immer besser wird. Lebst du persönlich schwere Zeiten? Empfindest du, dass dein Leben irgendwie härter geworden ist, so die vergangenen Jahre hindurch? Ja, dann willkommen im Club. Der Psalm hier zeigt, so ist es bei denen, die Gott lieben und fürchten. Oder andersrum gesagt, es ist doch so. Noch immer darf das Böse sein Unwesen treiben hier in dieser Welt. Es ist doch so, noch immer müssen wir damit rechnen, dass die Macht, die lügt und die immer kaputt machen will, sich austobt um uns herum und manchmal spüren wir, wie sie auch nach uns greift. Noch immer gibt es Schmerz, Leid, Tränen, innere, äußere Not, Böses. Und noch immer ist der Tod in dieser Welt. Noch immer hat Gott Geduld mit dieser Welt, aber er lässt damit auch die Bosheit in dieser Welt. Wo ist denn da der Trost? Ja, Enttäuschung, ja, aber wo ist denn da der Trost? Was ist da tröstlich? Und ich glaube, für mich tröstlich ist erstmal, dass wir nicht zwangsläufig auf dem falschen Weg sein müssen, nur weil es uns auch so geht. Wir haben es eben nicht verbockt und haben es uns auch, und ich sage mal meistens jedenfalls, nicht selbst zuzuschreiben. Wir wollen nicht in dieses Klagen der Freunde von Hiob hineingehen. Tröstlich ist, dass uns Gott nicht verlassen hat, auch wenn da kein Glück ist und sogar noch Pech dazukommt. Tröstlich ist, mit unserem Glauben muss nicht zwangsläufig etwas falsch sein, wenn das Leben schwer ist, die Welt sich nicht verändern und die ganz großen Versprechungen von Heilung, glücklich sein, was und wie auch immer man sich das vorstellt, sich nicht in allem so erfüllt. Nein, es ist vielmehr so, wer glaubt, hat es auch nicht leichter. Und wer es nicht leicht hat, der kann trotzdem richtig sein mit dem Glauben. Also als erste Erkenntnis. Zweiter Punkt. Der Fokus des Psalmisten. Der Psalmist betet, der Herr ist mein Licht und mein Glück. Und er hat einen einzigen Herzenswunsch. Vers 4, ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn, nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Innern seines Tempels betrachten. Also das ist ja mal ein Fokus in all dem drin. Eine einzige Bitte. Und ich meine, David wird ja auch sonst alles pragmatisch, alles ihm Mögliche pragmatisch getan haben. Er verstand ja was davon. Er wird die Verteidigung seiner Stadt ja organisiert haben. Er wird ja nicht nichts gemacht haben. Er wird Nahrung, Energie und Versorgung abgesichert haben. Er wird das alles getan haben. Er wird vernünftige Politik gemacht haben. Alles, was bei ihm möglich war. Ich glaube, dass hier geht es nicht um ein Entweder-Oder. Quasi entweder macht Gott was oder ich mache was. Nee, glaube ich nicht. Sondern ich glaube, in seinem Inneren wohnt eben diese Bitte, im Hause des Herrn will er sein. Die Schönheit Gottes will er schauen, dass das Leben schwer sein kann. Das wussten die Menschen schon immer. Und sie suchten Strategien, damit fertig zu werden. Und sie entdeckten, bei all dem, was wir haben, tun, genießen, lieben, droht auch immer echter Kummer, tiefer Verlust und Schmerz. Ist doch so, wenn du etwas liebst, riskierst du furchtbaren Schmerz. Wenn du dein Herz an etwas hängst, dann kannst du unweigerlich auch furchtbar verletzt und enttäuscht werden. Das gehört ja zusammen. Und so haben sich die schlauen Menschen der Antike für sich selbst so eine Strategie erschlossen. Sie sagten, am besten ist, du bleibst innerlich irgendwie auf Abstand. Bindest dein Herz an nichts, bleibst distanziert, unerschütterlich in stoischer Gelassenheit. Hoffe nicht zu sehr, liebe nicht zu sehr, binde dich nicht zu sehr, dann bleiben dir Schmerz und Kummer erspart, wenn das Leben hart wird. Ganz anders hier David im Psalm 27. Ja klar, Schmerz und Verlust überall, kennt ihr. Aber die Lösung ist nicht, etwas weniger zu lieben. Die Lösung besteht nicht darin, zum Leben, zu seinen Leuten, zu seiner Aufgabe innerlich auf Abstand zu gehen. Ist mir doch egal, ich bind mich nicht an sie. Und irgendwie auf Distanz zu bleiben, wie selbstsüchtig wäre das denn, weniger zu lieben, um ja nicht verletzt zu werden. Jetzt pass mal auf, nicht all das Gute im Leben weniger zu lieben, ist die Lösung für schwere Zeiten, sondern den einen mehr zu lieben. Gott mehr zu lieben, das ist der Schlüssel, den der Psalmist hier zeigt. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. In all dem, was er schon gemacht hat, hat er nicht losgelassen, ist nicht seine Verantwortung abgegeben. Ich hatte eine einzige Bitte, nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schöne des Herrn anschauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Ich soll eben auch in bösen Zeiten das Leben nicht weniger lieben. Meine Familie nicht weniger, meinen Beruf, meine Wohnsituation, meine persönliche Situation. Ich kann doch dankbar sein für all das, was ich habe, erstmal. Aber auf der anderen Seite Gott immer mehr lieben. Immer mehr lieben. Zuerst und vor allem darum bittet David, in der Nähe Gottes sein zu dürfen. Ganz bewusst. Das ist wie so ein in sich hineinsprechen. Niemand hindert ihn ja daran. Vielleicht die Umstände, vielleicht er selbst, vielleicht in seiner ganzen Geschäftigkeit, gerade weil er sich eben gebunden fühlt zu den Menschen um ihn herum. Und dass dieses bewusste Wahrnehmen, hey Gott, ich will in all dem dich schauen. Ich will es nicht vergessen, dich zu schauen. Herr, was auch immer kommt, Gutes oder Böses, das eine will ich unbedingt bei dir sein, in deiner Nähe, in deinem Haus, in deinem Licht, bei dir. Du bist Vater. Du bist mein Licht, mein Glück, mein Heil. Und das ist unverdient und unverlierbar. Es ist reines Geschenk und Gott nimmt das nie wieder weg. Versteht ihr? Ja, Herr, wir beten um Heilung und wir bitten um Heilung, dass es geschieht. Für mich und für andere. Aber ich weiß auch, das einzige Leiden, was mich wirklich, wirklich trifft und umbringen könnte, wäre dich, Herr, zu verlieren. Und genau das wird nie passieren. Mittendrin. Ich bitte dich, dass ich über die Runden komme und mir mein Leben und das tägliche Brot leisten kann. Aber der einzige Schatz, um den ich nicht sein könnte, bist du, Herr, allein. Und das ist so unzerstörbar, dass Motten und Diebe ihm eben nichts anhaben können. Ich möchte nicht, ganz sicher nicht, dass Beziehungen kaputt gehen oder so toxisch werden. Hilf mir, dass das nicht geschieht. Aber selbst wenn mich Vater und Mutter im Stich lassen, verurteilen oder sie aus meinem Leben gehen, weil sie sterben, lässt du mich ganz bei dir zu Hause. Du verlässt mich nie. Das Leben zu lieben, aber Gott mehr zu lieben. Nicht das Leben weniger zu lieben, sondern Gott immer mehr zu lieben. Das ist die Kraftquelle, damit der Psalmist durchhalten kann, damit ich durchhalten kann, damit wir durchhalten können, wenn sich Umstände oder die Welt eben nicht zum Besseren wendet. Ich glaube, das Geheimnis dieses Psalms ist ganz einfach. Wer so betet, will nicht etwas von Gott. Er will Gott selbst, will bei Gott sein. Dann kommt so dieser Richtungwechsel. Der Psalmist betet, ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Innern seines Tempels betrachten. Das Wort, das hier für Schauen benutzt wird, ist sehr intensiv, sehr stark. Es ist ein intensives Schauen, Betrachten, Meditieren, ja schon fast ein Hinstarren. Ich glaube, ein wichtiger Weg dabei, so ist eben dieser Begriff der Anbetung. Anbetung ist Liebe zu Gott, die in Worte gegossen werden. Und Anbetung ist der Türöffner zu unserem Herzen. Anbeten, ihm erzählen, es aussprechen und ausbreiten, sagen, wer er ist, der Schöpfer, der Geduldige, der Barmherzige, der Treue, der Vergebende, der alles Opfernde, der großzügige Helfer. Anbeten, aussprechen, wer er ist, der alles aufgibt, gab in den Himmel verlassen, in der Krippe geboren, für uns unterwegs bis zum Ziel, einem Kreuz, wo er an deiner und meiner Stelle sein Leben gab, auferstand und damit für uns das Tor öffnete zum ewigen Leben, der uns lehrt, Vater zu diesem immer noch unbegreiflichen, großen Gott zu sagen. Anbeten den Geist, der in uns wohnt, der uns mit anderen verbindet, wo wir spüren und merken, das ist Gemeinschaft, das schafft Gemeinde. Der unser Gebet vor Gottes Thron trägt und hörbar macht, der uns tröstet, begabt und im wahrsten Sinn des Wortes begeistert. Anbeten, Gott erzählen, wer er ist, nicht immer wie ich bin und wie es mir geht. Nicht wozu er nützlich ist, nein, wer er ist mit den Psalmen, mit alten, mit neuen Liedern im Lobpreis. Wenn wir anbeten, geht es um ihn und nicht um uns und, um seine Gefühle für uns und nicht um unsere Gefühle. Und paradoxerweise kommt das mit unseren Gefühlen dann wieder klar und gesund, wenn wir mal uns nicht damit beschäftigen. Und am Schluss, und damit bitte ich auch das Lobpreisteam schon auf die Bühne, so dieses erhobene Haupt, es muss alles gut werden. David hat eine besondere Erwartung. Er weiß, dass die Schwere zu seinem Leben gehört, dass Gott nicht alles wegnimmt. Aber er akzeptiert nicht, dass es für immer so bleiben soll. Am Ende ist er schon fast euphorisch. Ich werde sehen, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde es noch sehen, den Sieg Gottes über alles und auch über alles Böse. Es ist noch nicht vorbei, es ist erst aus, wenn das Böse vernichtet ist. Vielleicht ist das so ein Effekt der heutigen Zeit, in der wir jetzt leben, dass unser Herz sich noch immer wieder danach sehnt, dass es endlich wahr wird. All die Verheißungen, die wir in der Bibel, in seinem Wort lesen, dass all die Opfer getröstet werden, dass all die Gewalttätigen vom Thron gestoßen werden, dass die Hungrigen dieser Welt zu essen bekommen, dass Lahme gehen und Kranke gesund werden, dass Gott angebetet wird, lebendig, kräftig. Und der Grundtenor in allem so diese Freude ist: Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Und bis dahin, bis es soweit ist, da tun wir das uns Menschen Mögliche. Wir beten, dass Gott uns auch heute noch an der einer oder anderen Stelle zum Sieg verhilft, dass Menschen auch heute noch Rettung in Jesus Christus finden. Geliebte Gottes werden heute noch. Und diese Einladung, die gehört in jede Gemeinde hinein. Gemeinde ist da, damit Menschen in Berührung, in Kontakt zu Jesus Christus kommen. Und diese Einladung spreche ich auch heute aus, ob du vor dem Bildschirm sitzt oder hier bist, dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, dann glaube ich, ist heute ein guter Zeitpunkt dazu. Sprich hinterher unsere Pastorin an. Auch wenn es noch nicht der Himmel ist, es ist immer noch eine von Gott gnädig erhaltene und lebenswerte Welt. Keine heile, aber eine lebenswerte Welt. Trost inmitten von allem Bösen. Wir wissen nüchtern, dass zu unserem Leben auch das Schwere gehört. Brauchen wir nicht wegzudiskutieren. Gott ist mit uns. Wir richten aber unseren Blick auf Gott. Er ist unsere Burg und er ist am Ende der Sieger. Darauf hoffen wir. Das steht seit der Auferstehung von Jesus aus den Toten fest. Es steht fest. Und immer wieder spüren wir davon und erleben es. Da gibt es dann kleinere und größere Siege zu feiern. Klare Zeichen seines Reiches, Hinweise auf das, was da noch kommt, ganz sicher. Und wenn wir diesen alten Text vom König David mitnehmen, davon lernen, dann tun wir das getröstet. Gott ist mit uns, jedem Einzelnen. Uns passiert nichts, was Gott nicht unter seiner Kontrolle hat. Ich soll mein Leben nicht weniger lieben, aber Gott mehr lieben. Was für eine Aussage. Und das geschieht, indem ich ihn anbete. Für mich alleine oder auch gemeinsam. Und am Ende wird er mit dem Bösen und allem Leid ein Ende bereiten. So wird es sein. Das spürt dieser Psalmbeter. Und das dürfen wir heute, wo wir heute sind, in was auch immer uns beschäftigt, bedrängt, das dürfen auch wir mitnehmen. Er wird allem Leid ein Ende bereiten. Hey Leute, so sei es. Und so geschieht es in seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde seit 2000 Jahren. Und es hört nicht auf. Und neue Gemeinden werden gegründet. Und es breitet sich aus. Diese Hoffnung, diese Zuversicht. Und nicht, weil alles easy ist, ist es nicht. Aber diese Hoffnung und diese Zuversicht, die diesen Glauben, dass es anders sein wird, dass Gott für uns ist und bei uns ist. Was für eine Ausrichtung, Gott mehr lieben. Ich brauche mich nicht zu verleugnen, ich darf Freude haben in meinem Leben, aber Gott mehr lieben. Gott zuerst, was für ein Vorrecht. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Danke, Herr Jesus. Danke für dein Wort und wir haben gebetet, dass es geschieht, dass es uns anspricht, uns trifft. Kopf und Herz, Hand und Fuß. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Du bist der Einzige, der Leben schenken kann. Wir glauben, dass es geschieht in jedem von uns durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Und dazu sagen wir Amen. Amen. Amen.